Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallo Caro.
Hallöchen.
Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge, die wir dir zu verdanken haben.
Ja, sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Ja, ihr fragt euch sicher, hey, was ist das denn für eine Folge? Das bezieht sich ja auf gar keinen Tag. Was soll das jetzt? Ich komme in meiner Struktur durcheinander. Wieso ist das hier jetzt alles so komisch, so anders?
Warum gibt es plötzlich zwei Folgen an einem Tag?
Ja, also wir wollen euch ja nicht überfordern mit den zwei Folgen, aber das hier ist keine normale Reiseroutenbesprechung, wenn man das so nennen kann, sondern eine Sonderfolge zu den Westfjorden. Wir sind ja jetzt ungefähr bei unserer Geschichte so gerade aus den Westfjorden raus. Und ja, als wir da waren, habe ich mich in Djupavik, das ist Folge
5.
Ich habe schon wieder vergessen. In Djupavik habe ich mich schon gefragt, wie das alles funktionieren kann, weil die Westfjorde wirklich sehr abgeschieden sind.
Ja, also mit jedem Tag, den wir länger in den Westfjorden verbracht haben, haben wir uns halt mehr gefragt, wie lebt man in den Westfjorden, wenn auf 22.271 Quadratkilometer nur 7.400 Menschen knapp Lirum Larum kommen, weil das sind nur 0,8 Einwohner pro Quadratkilometer, was ziemlich wenig ist. Ich meine, wir wohnen in Nordrhein-Westfalen, wir sind ein sehr dicht besiedeltes Bundesland. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner da pro Quadratkilometer sind, aber auf jeden Fall sehr viele.
Genau. Und auch wenn die Infrastruktur in den Westfjorden jetzt schon einigermaßen ausgebaut ist, sie immer noch nicht so weit ausgebaut wie in den anderen Teilen Islands. Und wenn die Wetterlage sich gerade in den Wintermonaten verschärft, dann kann es auch mal sein, dass einige Orte abgeschieden sind von dem Rest des Ganzen.
Das war ja auch der Grund, warum wir als allererstes in die Westfjorde fahren wollten, weil wir eben Ende September unterwegs waren und wussten, je später es im Jahr wird, desto schlimmer werden die Bedingungen in den Westfjorden und desto schwieriger wird es für uns halt auch einfach da zu fahren. Ich meine, die Isländer sind das gewohnt, die werden wahrscheinlich bei schlimmen Bedingungen immer noch ganz gut fahren können. Aber wir als Touris sind das halt eben nicht gewohnt und haben deshalb die Zeit am Anfang unserer Reise genutzt, um da hinzufahren.
Genau, wir haben wahrscheinlich auch nicht so ganz die Ausstattung dafür gehabt, jetzt im tiefsten Winter darum zu fahren. Aber naja, dafür macht man ja auch einen kleinen Plan zumindest. Und zurück zu meinem Gedankengang. Als wir in Djupavik waren, habe ich halt gedacht, ja, irgendwie muss man ja rausfinden, wie das hier funktioniert. Und klar kann man einfach googeln, aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn die Menschen vor Ort einem was darüber schildern können. Deshalb habe ich das Hotel angeschrieben. Damals wusste ich aber noch nicht, dass das Hotel ein Zweimannbetrieb ist und dass die einzigen Einwohner quasi sind von Djupavik. Und deshalb habe ich darauf keine Antwort bekommen oder zumindest die Antwort, dass sie keine Kapazitäten dafür haben, die ganzen Fragen zu beantworten, was vielleicht auch Sinn macht. Ich weiß nicht, ob da viele Anfragen in dieser Richtung eingehen. Auf jeden Fall kann man das natürlich auch verstehen. Also habe ich meine Fragen noch an andere Stellen geschrieben. Ich habe ein paar Museen angeschrieben und so ein paar
Touristeninformationen,
genau. Bis mir tatsächlich das Heimatmuseum in Ísafjörður zurückgeschrieben hat, das leider geschlossen hatte, als wir da waren. Sonst wären wir da auch sehr gerne einmal vorbeigefahren. Aber naja, da hatten wir kein Glück, aber Glück mit meiner E-Mail. Und zwar hat mir da eine nette Isländerin einige Fragen beantwortet, die ich so hatte. Und über die möchten wir jetzt erstmal sprechen.
Genau, Caro und ich haben uns im Vorhinein, also bevor sie diese E-Mail geschrieben hat damals, halt mal überlegt, was interessiert uns überhaupt so zu den Westfjorden. Wie gesagt, uns sind halt viele Fragen gekommen, gerade so in Djupavik, aber auch in anderen Orten, die das ganze Leben da irgendwie betreffen, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, wie die Leute da leben. Und gerade so die Farmer, die Familien, die auf den Farmen leben, die wohnen ja manchmal wirklich echt ab vom Schuss und da ist dann kilometerweit nichts mehr und wir haben uns halt einfach gefragt, wie können die da leben, so weit weg von den Städten?
Ja, und wir hoffen, dass jetzt diese Sonderfolge einige von euren Fragen auch schon beantwortet. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann...
Schreibt uns auf Instagram oder einfach unter diese Folge bei Spotify, denn auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Also wenn ihr da drunter schreibt, können wir vielleicht eure Fragen auch nochmal beantworten.
Wenn wir eine Antwort finden. Ja.
So ist es.
Man kann vielleicht vorausschicken, dass die Westfjorde der erste Teil war, der besiedelt worden sind. Damals kamen die Wikinger ja und entdeckten Island und besiedelten die Westfjorde damals auch schon.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass die Westfjorde der älteste Teil von Island sind, weil da eben eine sehr hohe vulkanische Aktivität ist und die Westfjorde sind halt durch Vulkanausbrüche geformt worden und waren der erste Teil, der von Island entstanden ist, bevor der Rest entstanden ist. Und deswegen ist es ja dann auch irgendwie klar, dass da halt das der erste besiedelte Ort war, weil wenn es noch nicht viel mehr gab, konnten sie ja erstmal nur dahin.
Genau. Dann waren die ersten, ja, Siedler in diesem Bereich in den Sommermonaten Farmer und in den Wintermonaten Fischer. Das haben wir ja auch schon gelernt in Folge 8, als wir bei dem geschlossenen Fischereimuseum waren. Und die Fischerei prägt sowieso die ganzen Westfjorde. Man findet immer wieder Hinweise auf die Tradition der Fischerei in diesem Bereich Islands. Und an den Straßen stehen auch manchmal noch die Fischtrocknungshäuser. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen.
Ich weiß gerade auch nicht genau, wie die Dinger heißen.
Auf jeden Fall stehen die an der Straße und einige scheinen davon auch noch in Nutzung zu sein.
Ja, ich habe ja während der Fahrt mehr Zeit gehabt, mal links und rechts zu gucken als Caro. Und ich habe diese Dinger tatsächlich auch ab und an mal fotografiert. Und in einigen waren tatsächlich noch Fische drin, die getrocknet wurden. Also die werden auf jeden Fall auch noch genutzt. Vielleicht nicht mehr alle. Aber einige auf jeden Fall. Und da die Fischerei ja so ein großes Thema ist in den Westfjorden, gibt es da tatsächlich auch die Möglichkeit, eine Spezialität, eine isländische Spezialität zu essen. Ich meine, die gibt es auch in anderen Orten von Island, aber gerade in den Westfjorden gibt es eigentlich ja die Möglichkeit, mal Gammelhai zu probieren. Da kriegt man dann so einen kleinen Würfel auf so einem Zahnstocher und dann darf man den genießen.
Kannst du erklären, was Gammelhai ist?
Es ist fermentierter und getrockneter Grönlandhai. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lecker das sein kann. Ja, aber es ist halt eben eine Spezialität und die Isländer essen das wohl auch sehr gerne, habe ich gehört. Und deswegen hätte ich das sehr gerne probiert, einfach um so ein Stück mehr Island zu erleben, als wir es sowieso schon getan haben.
Also das nächste Mal steht Gammelei ganz oben auf Laras Liste. Ja, wir durften ja leider nicht die Erfahrung machen, den Gammelei zu essen. Aber wir haben dafür ganz viele tolle Sachen erleben dürfen und auch ganz viele Dinge sehen dürfen. Und man muss wirklich sagen, die Fläche von den Westfjorden sind...
22.271 Quadratkilometer.
Und daneben?
Also ungefähr, ich habe nur eine ungefähre Zahl, ungefähr 7.400 Menschen.
Genau. Und da hört man ja vielleicht schon raus, dass das jetzt nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Die Abgeschiedenheit hat aber nicht nur seine negativen Seiten, über die wir gleich sicherlich auch noch ein, zwei Sätze sagen wollen. Aber die Abgeschiedenheit brachte die Bevölkerung auch meistens oder mehrmals vor Vulkanasche, Hungersnöte oder auch Pandemien in Sicherheit oder zumindest war es da etwas sicherer als in den dichter besiedelten Orten.
Ja, und das ist ja, wenn man sich überlegt, wie die Westfjorde aussehen, auch irgendwie verständlich. dass die da ein bisschen verschont geblieben sind von solchen Sachen, wie Pandemie zum Beispiel, zumindest früher, weil wir haben ja in einer der ersten Folgen, als wir in die Westfjorde reingefahren sind, schon einmal erzählt, dass die Westfjorde über eine Landzunge erreichbar sind, die rechts eine Straße hat und links eine Straße und in der Mitte ein Berg. Und diese Landzunge ist nicht sehr breit, sage ich mal. Und jetzt gibt es da halt eine Straße und man kann über die Straße, über diese beiden Straßen dahin kommen. Je nachdem, ob man jetzt eher in den westlichen Teil oder in den östlichen Teil der Westfjorde möchte. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, mit einer Fähre darüber zu fahren. Aber früher hatten die diese Möglichkeiten halt nicht. Es gab noch keine Straßen. Und wenn ich mir überlege, ich hätte da zu Fuß oder mit Pferden oder mit einer Kutsche, was weiß ich nicht, in die Westfjorde gemusst, hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Hätte ich mir dann auch eher gespart, glaube ich. Weil man fährt ja jetzt mit dem Auto über diese eine dieser beiden Straßen dahin. Aber wir haben ja so viele Berge überquert, so viele Bergpässe überfahren oder sind durch Tunnel gefahren, die es natürlich früher noch nicht gab. Dass das, glaube ich, schon ein ordentlicher Ritt war, damals überhaupt in die Westfjorde zu kommen.
Genau. Auf Island an sich gibt es viele einsame, in Anführungszeichen, Höfe, aber in den Westfjorden leben die Menschen oder lebten die Menschen unter besonders harten Konditionen, da die Orte, die teilweise da belebt wurden, nur mit Booten erreichbar waren und bei guter Wetterlage. Das heißt, wenn es schlechter wurde, waren die Farm teilweise für längere Zeit von dem Rest abgeschnitten, da es keine Möglichkeit gab, weder über Land noch über den Fjord, ja, den Ort zu verlassen. Doch natürlich hat sich die Infrastruktur auch in den Westfjorden weiterentwickelt. Es gibt jetzt vernünftige Straßen mehr und weniger. Wir
Manchmal
dürfen
auch weniger, aber
manchmal auch weniger.
an vielen Stellen schon relativ gute Straßen.
Lara und ich hatten Glück, dass wir nicht mehr mit dem Pferd unterwegs waren oder mit einem Boot von A nach B fahren mussten.
Wobei das vielleicht auch eine ziemlich coole Reise gewesen wäre, wenn wir die auch mit dem Pferd gemacht hätten oder mit dem Boot so an der Küste entlang.
Also ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das nächste Mal da bin, würde ich auch gerne einmal Kajak fahren da.
Oh ja.
Ich glaube, das ist noch mal eine ganz gute Erfahrung, die man da machen kann. Und die Strecken, die wir jetzt mit dem Auto über die Straßen fahren können, mussten die Menschen natürlich früher zu Fuß oder per Pferd bewältigen, was die Reisen natürlich auch ein bisschen anstrengender machte. Gerade im Gelände, wie Lara schon sagte, ist keine ebene Fläche, es gibt viele Berge und Erhöhungen. Und zum Fjord hin wird das natürlich immer ein Tal quasi.
Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Wetterbedingungen da nicht immer so optimal sind, dass es gerade zum Winter hin einfach schwieriger wird, von A nach B zu kommen, wenn da erstmal ordentlich Schnee liegt. Und wir haben ja schon erzählt, schon ein paar Mal erzählt, dass die Höfe da halt sehr abgeschieden sind und dass es einfach nicht so einfach ist, zum nächsten Ort zu fahren. Und gerade im Winter ist es halt super schwierig, ja, irgendwo hinzukommen von da, wo man halt gerade ist, wenn man nicht gerade in einem Ort wohnt. Und ich habe mir echt manchmal die Frage gestellt, wie ist es, wenn man da im Winter auf so einer Farm lebt und man kommt da nicht weg? Wohnen die das ganze Jahr auf dieser Farm? Ziehen die vielleicht im Winter irgendwie in die Städte und Dörfer, einfach um, ja, ich sag mal, im härtesten Fall überleben zu können, weil wenn du auf so einem Hof wohnst, klar, bist du vielleicht auch Selbstversorger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach super schwierig ist, wenn dir halt Lebensmittel oder andere Dinge fehlen.
Ja, genau. Heutzutage ist das allerdings nicht mehr so oft, dass die Menschen im Winter in die Städte ziehen und im Sommer auf den Farmen bleiben. Aber ab und zu passiert es schon, dass die Leute vor allem wegen der Schule oder der Arbeit über den Winter ein anderes Heim aufsuchen.
Ja, gerade auch Schule ist ja so ein Ding, wo ich mich auch oft gefragt habe, wie funktioniert das? Weil ich meine, so eine Kita kann man vielleicht skippen und sagen, okay, das Kind geht halt nicht in eine Kita, weil wir haben halt eben die Möglichkeit, das irgendwie anders zu versorgen durch Großeltern oder irgendwie Verwandte, die mit auf dem Hof wohnen oder manchmal gab es ja auch so zwei Höfe, die nah beieinander waren, dass sie sich irgendwie vielleicht zusammengetan haben. Ich weiß es nicht so genau. Aber wenn die Kinder irgendwann alt genug sind für Schule, ist es ja bei uns zumindest so, dass sie halt dann auch in die Schule müssen. So, und dann haben wir uns halt gefragt, wie ist es dann, wenn die Kinder halt zur Schule müssen, aber so weit weg wohnen halt von der Stadt.
Genau. Und das Schulsystem in Island gibt vor, dass alle Kinder von 6 bis 16 Jahren in die Schule gehen müssen. Das heißt auch, wenn kein Bus fährt, was ich glaube, ich habe da keinen einzigen Bus fahren sehen, außer vielleicht so einen Touribus.
Nee, ich habe nicht mal einen Touribus, glaube ich, gesehen.
Ja, sagen wir mal so, die Busverbindung ist da, glaube ich, nicht die beste.
Ich glaube, wenn wir uns hier auf dem Land beschweren über Busse, dann ist das Meckern auf hohem Niveau.
Ja, also müssen die Eltern zur Not die Kinder in die Schule bringen, egal wie weit die weg ist. Es gibt nämlich auch ein Homeschooling-System in Island, aber die Eltern müssen dafür ausgebildet sein, das tun zu dürfen. Ich glaube, die Auflagen sind ziemlich hoch, was ich da so quer gelesen habe. Das habe ich wirklich nur quer gelesen. Und wenn die Eltern dieses Zertifikat haben, dann dürfen sie die Kinder auch unterrichten. Aber das unterliegt natürlich auch bestimmten Vorschriften, dass die Kinder auf jeden Fall eine bestimmte Bildung auch von zu Hause erreichen können.
Was ja auch wichtig ist.
Ja, ich glaube, in einigen Ländern dieser Welt ist das deutlich
schlechter geregelt.
Schlechter geregelt und schlechter nachvollziehbar, was die Kinder jetzt wirklich gelernt haben.
Ja, es ist halt schwierig, wenn man da Kinder hat. Aber ich meine, man wächst ja auch damit auf. Also ich denke, die meisten Leute, die in den Westfjorden wohnen, sind wahrscheinlich auch da aufgewachsen, kennen das aus ihrer eigenen Kindheit und wissen halt, worauf sie sich einlassen, wenn sie da ein Kind kriegen und so weit entfernt wohnen.
Ja, ich denke auch, dass es heutzutage noch mal eine ganz andere Geschichte ist, die Kinder dann zur Schule zu fahren. Ja, es ist immer noch ein zeitlicher Aufwand, aber vor 100 Jahren muss das Ganze noch ganz anders ausgesehen haben. Ich meine, da war das Schulsystem sicherlich auch noch nicht so weit. Aber zumindest gibt es jetzt Straßen.
So ist es. Ja, und irgendwann ist es ja nun mal so, dass man vielleicht auch eine Ausbildung oder ein Studium machen will. Caro hat ja gesagt, dass Kinder von 6 bis 16 Jahren in die Schule gehen müssen. Und wenn sie dann halt einen bestimmten Beruf wählen wollen, müssen sie ja eventuell auch zur Uni gehen. Und da ist es einfach so, dass es in den Westfjorden nur eine einzige Uni gibt, in Ísafjörður. Ísafjörður ist so ein bisschen wie die Hauptstadt der Westfjorde, sage ich mal. Es ist halt einfach die größte Stadt in den Westfjorden. Und deshalb gibt es da eine einzige Uni. Aber man muss auch sagen, dass die Uni keine klassische Volluni ist, wie es die zum Beispiel in Reykjavik oder Akurey gibt, wo so ziemlich alles angeboten wird, sondern es gibt bestimmte Masterstudiengänge für spezielle Themen. Diese Studiengänge werden nur auf Englisch gemacht. Also wir wissen ja schon, dass die Isländer sehr gut Englisch sprechen, weil sie es von klein auf einfach auch lernen. Und deshalb werden dann halt auch da Studiengänge einfach komplett auf Englisch gemacht. Aber in den Westfjorden gibt es halt nur so Studiengänge wie Küsten- und Meeresmanagement, nachhaltige Entwicklung, Marineinnovation und Arctic Studies. Also alles so ein bisschen bezogen halt auch auf Meer, auf Fischerei, auf nachhaltige Entwicklung der Küstenregion, Umwelt und sowas. Und wenn die Jugendlichen dann eben studieren wollen und nichts in diesem Bereich machen wollen, müssen sie wohl oder übel die Westfjorde verlassen.
Ja, man kann vielleicht, wenn man so die Studienfächer hört, sich das Land nochmal anschauen. Schlagt doch einmal euren Atlas auf. Da seht ihr nämlich einmal, wenn ihr auf die Küstenlinie Islands achtet, dass auf dem restlichen Teil von Island, ja, es gehen einige Fjorde da mit ins Landesinnere, aber bei den Westfjorden haben wir extrem viele Küstenlinien. Dadurch, dass wir so viele Einmündungen von verschiedenen Fjorden ins Landesinnere gehen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Küstenlinie der Westfjorde etwa 30% der gesamten Küstenlinie Islands ausmacht. Und wenn man sich das mal überlegt, ist das fast ein Drittel der Küstenlinie, also von Islands Küstenlinie, sind einfach die Westfjorde. Wie Caro gerade schon sagte, wenn ihr euch mal die Karte anguckt, die Westfjorde sind ja wie so eine Hand und da macht es eigentlich auch Sinn, dass die natürlich viel Küstenlinie haben, aber dass es einfach 30% der gesamten Küstenlinie Islands sind, finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Dann wundert es nicht, dass in den Westfjorden vor allem die Fischerei eine lange Tradition hat. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, waren damals fast alle Siedler in den Westfjorden Fischer und Farmer. Und darauf beruht auch die Wirtschaft in den Westfjorden. Die ist vor allem auf der Fischerei aufgebaut. Und deshalb kann man da auch Meer studieren.
Ja, deswegen kann man da alles mit Meer studieren und Gammelhai essen.
Genau. Also wenn ihr begeistert seid vom Angeln oder so, ich weiß nicht, ob man auf Island angeln darf.
Ich glaube, man braucht dafür einen extra Schein.
Wir sind beide keine Angler, informiert euch da lieber nochmal. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ihr euch vielleicht mal einen Angelhaken dann in die Haut rammt. Und da könnte man sich fragen, wie ist das eigentlich bei medizinischen Notfällen in den Westfjorden? Wir haben ja schon gesagt, ne, nicht so schwer besiedelt wie die anderen Bereiche Islands. Das wirkt sich natürlich auch auf die medizinische Infrastruktur von dem Teil des Landes aus. Das heißt, wenn ihr einen Krankenwagen braucht, dann solltet ihr mit etwas längerer Anfahrtszeit rechnen, da viele Bereiche einfach nicht so leicht zu erreichen sind wie in dem restlichen Teil des Landes.
Ja, und es ist ja sowieso so, dass in Deutschland ein Krankenwagen, glaube ich, ungefähr nach 12 Minuten beim Patienten sein soll. Und wir sind ja sehr dicht besiedelt. Und auch wenn es immer wieder Abbau von Stellen gibt, aber es gibt ja trotzdem noch relativ viele Krankenwagen in Island. Und gerade in den Westfjorden ist es halt eben nicht der Fall. Es gibt in den ganzen Westfjorden nur 2 Krankenhäuser. Und ich weiß nicht, ob die Krankenwägen dann halt auch da stationiert sind. Aber wenn man sich halt überlegt, wie groß die Westfjorde sind, ist es halt einfach eine ganz schöne Strecke, die die zurücklegen müssen.
Genau, deshalb weicht man auch im Winter zum Beispiel auf Schneemobile oder Schneetrucks aus, um Menschen in Sicherheit zu bringen oder zum nächstmöglichen Krankenhaus zu fahren. Oder auch auf Helikopter. Aber natürlich sind bei all diesen Geräten die Ressourcen begrenzt da.
Ja, also man sollte sich schon genau überlegen, ob man jetzt wirklich den Notruf wählen muss. Ob man jetzt umgeknickt ist und vielleicht einen Bänderriss hat und selber noch ins Krankenhaus fahren kann oder halt der Mitreisende, die Mitreisende einen fahren kann. Oder ob man halt wirklich diesen Krankenwagen braucht, weil man ist umgeknickt und hat sich den Knöchel 5-mal gebrochen. Okay, 5-mal ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hat sich den Knöchel vielleicht 2-mal gebrochen. Dann ist es vielleicht schon eher mal ein Grund, einen Krankenwagen zu rufen. Weil man muss sich halt immer vor Augen führen, dass die Ressourcen da einfach begrenzt sind. Es wird wahrscheinlich kaum Krankenwagen geben in den Westfjorden. Und auch Hubschrauber sind begrenzt, sowohl in den Westfjorden als auch im gesamten Land von Island. Und auch zum Beispiel die Südküste ist nicht so dicht besiedelt. Und auch da ist es halt einfach schwierig, dass ein Krankenwagen pünktlich da ist. Deswegen wird gerade auch da häufiger auf Helikopter gesetzt. Aber wenn der dann, sage ich mal jetzt, im Einsatz ist, weil ich habe angerufen, weil ich nur einen Bänderriss habe und denke, ich habe mir den Fuß gebrochen, aber eigentlich kann ich noch auftreten und laufen. So, und habe jetzt den Notruf gerufen und der Helikopter kommt, dann blockiere ich den für einen vielleicht schlimmeren Notfall, weil, weiß ich nicht, jemand hat einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder ist vielleicht schwanger und irgendwas läuft bei der Geburt gerade nicht so, wie es soll. Und deswegen sollte man sich da vielleicht einfach Gedanken machen, ob es wirklich nötig ist, den Krankenwagen zu rufen. Was natürlich auch in Deutschland der Fall ist, aber in Island vielleicht noch mal mehr, weil es eben die Ressourcen nicht so da sind wie bei uns.
Da kann man noch mal drauf plädieren, dass jeder vielleicht ein bisschen vorsichtig reist, gerade in Bereichen, wo man wirklich aufpassen muss, dass man keine Ressourcen verschwendet. Wir sind zu Gast in dem Land, wir sollten uns auch an einige Regeln halten. Und Lara hat ja schon in anderen Folgen einige Apps vorgestellt, die zum Beispiel helfen, dass man sich zumindest im Straßenverkehr nicht verletzt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit einschränkt, dass man einen Unfall baut wegen der Wetterbedingungen zum Beispiel. Und da würde ich sagen, achtet auf euch, aber das gilt wahrscheinlich für jedes Urlaubsland dieser Welt. Achtet auf euch und informiert euch vorher über das Land, was es da vielleicht zu beachten gibt, dass ihr euch nicht verletzt, dass ihr heile wieder nach Haus kommt.
Da hätte ich tatsächlich auch gerade noch eine Webseite, die ich empfehlen kann. Und zwar heißt die safetravel.is. Da kann man zwischendurch mal drauf gucken. Da gibt es immer Warnungen, zum Beispiel zu Vulkanausbrüchen oder so. Da gibt es immer die aktuellsten Infos, wenn irgendwie irgendwo was ist, wenn irgendwo, weiß ich nicht, ein Vulkan ausbricht oder eine Sturmwarnung ist oder so. Man kann aber tatsächlich auch seine Reisepläne da hinterlegen. Also es gibt es auch als App. Und man kann die Reisepläne hinterlegen, wenn man zum Beispiel wandern ist. Und wenn man nach einer gewissen Zeit nicht angegeben hat, dass man zurück ist, werden tatsächlich automatisch, meine ich, Sicherheitskräfte losgeschickt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Webseite und auch eine sinnvolle App, die man sich mal angucken kann, die ihr euch vielleicht näher angucken könnt, wenn ihr dahin reisen wollt, weil die einem schon gut weiterhilft, wenn man da unterwegs ist.
Ja, vielleicht gerade wenn ihr alleine reist, ist das auf jeden Fall eine Absicherung, dass ihr auf jeden Fall gefunden werdet, wenn doch mal was schief läuft und ihr angewiesen seid auf Hilfe. Naja, aber wir wollen natürlich nicht hoffen, dass euch was in den Westfjorden passiert. Und wir wollen auch hoffen, dass den Westfjordern nicht so viel in den Westfjorden passiert. Sonst geben hier wirklich die Medis alles, dass ihr ins nächstmögliche Krankenhaus gebracht werdet. In den Westfjorden gibt es 2 Krankenhäuser. Ich denke mal, zu jedem gehört ein Krankenwagen.
Es könnte sein. Es gibt eins in Patricksfjörður und eins in Isafjörður. Und wenn man das auf der Karte anguckt, ist das schon ungefähr ganz gut platziert, sage ich mal. Ich denke mal, es sind auch die größeren Orte in den Westfjorden. Isafjörður ja sowieso, aber ich meine auch Patricksfjörður war ein größerer Ort. Und ansonsten ist das relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, zentral, dass man aus allen Ecken da ganz gut hinkommt. Klar, es ist eine Strecke. Die Westfjorde sind einfach groß, aber es ist sehr, sag ich mal, passend platziert einfach. Und es gibt zusätzlich zu den Krankenhäusern noch, ich glaube, ungefähr 7 Gesundheitszentren, die eher so für kleinere gesundheitliche Probleme sind und wo dann halt solche Sachen wie Impfungen, Wundversorgung oder sowas gemacht werden. Also wenn ihr eine Platzwunde habt oder so, braucht ihr nicht unbedingt sofort den Krankenwagen anrufen, es sei denn, weiß ich nicht.
Blutverlust.
Ja, oder es gibt noch andere Probleme dazu. Dann könnt ihr auch in ein Gesundheitszentrum gehen, weil die machen dann zum Beispiel das Nähen der Wunde oder so. Für die stationären Aufnahmen sind tatsächlich eher die Krankenhäuser zuständig, aber in so ländlichen Regionen wie den Westfjorden gibt es in den Gesundheitsstationen auch kleine Krankenstationen, in denen stationäre Betreuung möglich ist für kleinere Dinge, also wie Überwachung über Nacht zum Beispiel oder Palliativpflege. Also die sind da, trotz alledem, dass es so abseits ist und so abgeschieden, sind die schon relativ gut ausgestattet, da würde ich sagen. Also 2 Krankenhäuser, die dich stationär aufnehmen können, plus diese Gesundheitsstationen, die dann halt auch so kleinere Sachen stationär machen können, finde ich dann schon wieder beeindruckend tatsächlich.
Genau, gerade wenn man nochmal überlegt, dass nur 7.000 Einwohner in den Westfjorden leben.
Und da dann nur so 7.400 Leute, glaube ich, waren es, leben, haben wir uns gefragt, ist es denn so, dass die Leute da eher weggehen? So Landflucht, wie das hier vor ein paar Jahren, Jahrzehnten mal war, dass irgendwie die ganzen jungen Leute so aus den Orten in die großen Städte abgewandert sind? Oder ist es vielleicht eher umgekehrt, wie es hier jetzt teilweise auch ist, dass die Leute wieder zurück aufs Land kommen, wenn sie Familie haben oder so, weil sie eher die Ruhe wollen? Ich finde es schwierig zu vergleichen, Deutschland mit den Westfjorden, weil die Westfjorde einfach super abgelegen sind. Und hier, selbst wenn du aufs Dorf ziehst, hast du ja immer noch meistens einen größeren Ort oder eine größere Stadt in der Nähe, wo es irgendwie Einkaufsmöglichkeiten gibt.
Ja, und wir haben auch nicht diese Wetterbedingungen, mit denen die Leute auf Island manchmal immer noch zu kämpfen haben.
Genau, aber ansonsten sind die Westfjorde ja trotzdem schon ein schönes Fleckchen Erde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die da aufgewachsen sind und vielleicht dann wegen der Uni umgezogen sind, vielleicht nach Akurey oder Reykjavik oder einen der anderen größeren Orte, dass sie trotz alledem wieder zurückkommen wollen.
Ja, man kann das auch vielleicht nochmal sagen, dass die Infrastruktur sich ja schon deutlich gebessert hat. In den späten 70er Jahren wurden die Straßen nach und nach immer weiter aufgebaut und ausgebaut. Und das ausgebaute Straßennetz machte viele Dinge leichter. Besonders das Reisen. Ist ja klar, mit Straßen reist es sich besser. Und da sind die Menschen schon in kleinere oder größere Städte gezogen in den Westfjorden. Also ich denke, vor den 70ern wird es noch vereinzelter gewesen sein, also noch mehr vereinzelte Farmen, dass sich das schon gebessert hat. Und trotzdem ist es natürlich so, dass du in Bereichen, das ist ja hier auch so, du hast auf dem Dorf nicht die gleichen Möglichkeiten wie in der Stadt. In den späten 80ern sind dann auch viele Menschen aus den Westfjorden rausgezogen. Da gab es weder gute Chancen auf gute Bildung oder auf einen guten Job, sage ich mal. Klar gibt es da auch einige Jobs, aber dadurch, dass die Infrastruktur sich so weit verbessert hat, man näher zusammengerückt ist in der Welt und es auch mehr Konkurrenz durchs Ausland gibt, ist vielleicht die Nachfrage nicht mehr so hoch an den lokalen Farmen und Fischern. Aber ich habe ja schon gesagt, das war so in den späten 80ern und jetzt ist es so, dass viele Menschen, die damals ihre Jugend oder Kindheit in den Westfjorden verbracht haben, zurückkommen und sich in den Westfjorden niederlassen. Vielleicht ist das dann nicht mehr auf der vereinzelten Farm irgendwo im Nirgendwo, sondern auch in einer kleinen Stadt oder einer kleinen Siedlung. Und ich meine, Isafjord hat ja auch hunderte Einwohner vielleicht, aber es ist jetzt auch nicht die größte Stadt. Es ist, glaube ich, kein Köln oder kein Düsseldorf. Es ist ja immer noch bedeutend kleiner.
Also seien wir mal ehrlich, in Köln oder Düsseldorf findest du sowieso nicht auf Island, weil Island selber hat so viele Einwohner ungefähr wie Bielefeld.
Ja, da könnt ihr euch ja auch mal vorstellen, wie klein dann Isafjord sein muss, obwohl es die, in Anführungsstrichen, Hauptstadt oder die größte Stadt der Westfjorde ist.
Isafjordur hat 2744 Einwohner. Das haben bei uns hier kleine, vielleicht etwas größere Orte.
Ja, aber die Menschen, die weggezogen sind, um eine höhere Bildung oder eine Ausbildung oder irgendwas anderes zu machen mit ihrem Leben, ziehen jetzt immer wieder nach und nach zurück, sodass es jetzt das Problem gibt, dass es nicht genug Häuser in den Westfjorden gibt für die Menschen, die zurückkehren möchten. Und vielleicht muss man sagen, die Mentalität von Deutschen zu Isländern ist schon grundsätzlich verschieden. Und die Westfjorder sind, glaube ich, noch näher an der Natur und noch ein bisschen entspannter als der Rest des Landes. Ganz im Gegenteil zu uns. Wir sind ja alle ein bisschen unentspannt.
Und deswegen waren wir auch so gerne in den Westfjorden, weil es da einfach viel entspannter war. Es waren nicht viele Autos unterwegs. Es waren nicht viele Leute unterwegs, man hat nicht so viele Touris getroffen. Ich meine, es ist immer schwierig, sich als Touri über andere Touris aufzuregen oder zu beschweren, dass zu viele Touris da sind. Aber es ist halt einfach, wir wissen es alle, schöner, wenn nicht so viele Touristen da sind. Und das hatte man in den Westfjorden einfach. Man hatte seine Ruhe, die Orte waren klein, irgendwie entspannt, süß. Es war alles in allem irgendwie viel ruhiger, entspannter als bei uns hier.
Ja, ich würde auch euch ans Herz legen, wenn ihr mal Zeit habt, Island zu besuchen, dann lasst die Westfjorde nicht aus. Schaut euch da ein bisschen um, besucht einen Hotpot oder klettert da einen Berg hoch. Also einen Wanderweg bitte, keinen Berg einfach so hochklettern.
Sonst müsst ihr mit dem Schneemobil abgeholt werden.
Ja, und mit einem gebrochenen Zeh. Genießt die Landschaft, geht vielleicht ins Heimatmuseum in Isafjordu.
Genau, Esten Gammelhai.
Schaut euch die Küstenlinie an. Es ist wirklich wunderschön und schon irgendwie unberührt. Dadurch, also Island ist ja schon ein sehr gehyptes Urlaubsland, würde ich mal so in den Raum schmeißen. Aber als wir jetzt im Herbst in den Westfjorden waren, hat man davon nicht so viel mitbekommen.
Nee, wir haben ja schon gesagt, wir haben eigentlich hauptsächlich am Dynjandi andere Touristen getroffen und an diesem Platz, wo wir die Seerobben gesehen haben, Und an allen anderen Punkten, klar, man ist mal Touristenautos über den Weg gelaufen, wollte ich gerade sagen, gefahren. Aber wir haben eigentlich kaum Touristen gesehen, außer vielleicht mal in den heißen Quellen so. Weil klar, da tummelt es sich in Anführungsstrichen dann halt auch, weil ja, alle wollen halt irgendwie baden gehen und man bleibt ja auch eine gewisse Zeit da. So. Aber ansonsten, vor allem wenn man das vergleicht mit dem Rest des Landes, war es da einfach super ruhig und man hat halt kaum Leute gesehen. Das werdet ihr auch noch in den nächsten Folgen hören, dass das jetzt deutlich mehr wird, dass man halt andere Touristen trifft.
Genau. Wir haben schon überlegt, ob wir uns vorstellen, dort leben zu können. Wir haben uns ja die Frage gestellt, wie lebt es sich irgendwo im Nirgendwo? Und ich würde sagen, wenn ich im nächsten Leben mal ein Angelfreund werde oder ein Fischer oder mich stark für das Meer oder für nachhaltige Fischerei interessiere, dann würde ich auf jeden Fall in die Westfjorde ziehen. Im Hier und Jetzt, mit meinem jetzigen Leben, meinem jetzigen Job, ist das leider nicht mehr möglich. Sonst, ihr wisst ja, bei mir reicht gutes Wetter und ein Lächeln und ich kaufe euch jedes Haus ab, wenn das Geld da wäre.
Aber wir haben ja auch schon gehört, es gibt nicht genug Häuser in den Westfjorden. Außer dann wahrscheinlich so verrottete wie The Old Castle, die eh keiner mehr kaufen will, weil sie halt irgendwo im Nirgendwo sind und die Leute dann wahrscheinlich doch eher in die Orte ziehen wollen.
Ja, es gibt ganz oben am Zipfel Islands den Hornstrandi-Bereich. Und das ist ein großes Naturreservoir mit ganz vielen Sommerhäusern von Isländern. Und vielleicht, wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr ja da noch eins ergattern. Wahrscheinlich eher nicht, aber...
Man muss aber auch sagen, dass man da tatsächlich nicht mehr mit dem Auto hinkommt. Also die Straße endet irgendwann vor diesem Naturreservoir und ab da wird dann nur noch gewandert. Deswegen, da gibt es auch Campingplätze, aber tatsächlich nur Zeltcampingplätze. Und ich glaube, diese Häuser, ich weiß halt nicht, ob die dann in der Nähe der Straße, oder was heißt in der Nähe der Straße, aber halt nicht so weit weg sind von der Straße oder ob die tatsächlich auch in diesem Naturreservoir verteilt sind, dass du da wirklich dann nur hinwandern kannst.
Ja, wenn ihr mal da seid oder mal hinfahrt, dann schreibt uns auch einfach mal hier rein, ob ihr eine gute Zeit hattet, ob ihr da auch wohnen wollt.
Ob ihr euch das vorstellen könnt. Also ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, unter unseren Beiträgen. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben auf Instagram. Ihr könnt gerne unter die Folge schreiben, denn auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Ich kann mir nicht vorstellen, da zu leben. Zumindest nicht mein ganzes Leben könnte ich mir nicht vorstellen, da zu leben. Weil es mir dann, glaube ich, doch zu abgeschieden ist und wir einfach es zu sehr gewohnt sind oder ich es auch zu sehr gewohnt bin, hier einfach eine große Produktvielfalt zu haben. Die hast du einfach allgemein in Island schon nicht und ich glaube, in den Westfjorden ist es einfach noch mal limitierter. Ich könnte mir vorstellen, da so ein paar Monate zu leben, so vielleicht mal so einen Austausch, einen Kita-Austausch zu machen.
Ich sag dir eins, wenn du einmal Gammelhai gegessen hast,
dann bleib ich für immer
dann
da.
Dann bleibst du für immer da.
Oder ich gehe sofort wieder. Also ich würde da wohl einen Austausch mit einer Erzieherin machen. Ich kann zwar kein Isländisch und die wahrscheinlich auch kein Deutsch. Aber hätte ich einen anderen Job und ich könnte irgendwie auf Montage dahin, so für 3 Monate oder so, es wird jemand sagen, hier, wer hat Bock, 3 Monate Montage in den Westfjorden? Ich würde sofort ja sagen. Aber leider habe ich so einen Job nicht, deswegen vielleicht auch in meinem nächsten Leben.
Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen.
Ja, das kann ich in meinem Job nur immer wieder sagen. Aber wir brauchen Erzieher. Deswegen werdet alle Erzieher, ist ein toller Job.
Werdet alle Erzieher, das kann ich nur unterstreichen. Genau. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder auf unserer ganz normalen Route. Wie wir schon angedroht haben, verlassen wir die Westfjorde so langsam.
Und vielleicht gibt es auch nochmal die ein oder andere Sonderfolge.
Wenn euch das gar nicht juckt, könnt ihr uns natürlich auch Bescheid sagen.
Oder ihr überspringt die Folge einfach.
Oder so.
Ja, dann freuen wir uns erstmal, dass ihr diese Sonderfolge bis hierhin gehört habt. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was über die Westfjorde gelernt und vielleicht haben wir auch ein paar von euren Fragen beantwortet. Vielleicht hattet ihr dieselben Fragen wie wir. Und wie Caro schon sagt, wir freuen uns dann, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet.
Genau. Ich grüße nochmal ganz lieb das Heimatmuseum in Ísafjörður für die Einblicke. Nächstes Mal fahre ich wirklich bei euch vorbei, wenn ich in der Nähe bin. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Adios.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.